Jens Düring ist da vom Umwelt- und Naturschutzamt. Wir haben uns eben spontan geeinigt, uns zu duzen. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Morgen.
Das war der falsche Regler, wir machen es einfach nochmal. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Morgen.
Genau, jetzt. Auch von mir nochmal schönen guten Morgen an dich.
Ich habe es schon gesagt, Umwelt- und Naturschutzamt. Wir müssen noch mal kurz eingrenzen. Es gibt ja auch das Garten- und Friedhofsamt, was sich mit Pflanzen, Bäumen und Stadtgrün beschäftigt. Aber das macht ihr auch. Und speziell für Bäume haben wir dich eingeladen. Wo sind denn da die Abgrenzungsfläche?
Also die Abgrenzung ist im Prinzip derart, dass wir halt als Behörde sozusagen dafür da sind, Baumfällungen zu genehmigen oder zu untersagen sozusagen und aufzupassen, dass halt jeder, der einen Baum hat, damit auch pfleglich umgeht sozusagen. Und das geschieht über die Baumschutzsatzung. Und da sind wir im Prinzip die sogenannte vollziehende Behörde. Und wir machen aber auch den Landschaftsplan für Erfurt zum Beispiel, wo dann auf großmaßstäblicher Ebene festgelegt wird, wie sich Erfurt künftig entwickeln soll.
Also quasi auch ein bisschen ein Blick in die Zukunft, bisschen aufs Große und Ganze gedacht.
Genau.
Das ist gut, das ist quasi jetzt so das, worüber wir auch sprechen wollen in der nächsten Stunde, denn das sei vielleicht nochmal gesagt, nächsten Montag gibt es so wie eine Art Fortsetzung von dieser Sendung. Da kommt Frau Gehlhaar vom Garten- und Friedhofsamt und da können wir nochmal ein bisschen spezifischer werden. Ulrich, du hast dich umgeben von 1000 Zetteln und Zeitungsartikeln. Was hast du eigentlich vor mit
uns? Ich habe die letzten paar Wochen in der TA fleißig gelesen und ausgeschnippelt und habe so ein paar, Fakten gesammelt und auch eine kleine Statistik gemacht. Da muss ich mal gucken in meinen Zettel, wie das aussieht. Ich habe das alles in eine Liste eingetragen mit den großen Übersichtsthemen und habe festgestellt, dass im Durchschnitt alle 2,8 Tage im Erfurter Teil der TA irgendwas zu Gras, Wald, Bäumen, Stadtgrün und so weiter steht. Und das ist schon eine sehr dichte Frequenz. Ich denke, ein Teil ist auch darauf zurückzuführen, dass, durch diese extreme Trockenheit, die man eigentlich seit letztem Frühjahr, also nicht dieses Frühjahr, sondern schon das Frühjahr 2018 hatten, dass das da alles ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Und verschiedene Ausstellungen, verschiedene Hinweise zeigen ja auch, dass Erfurt da die Zeichen der Zeit voll erkannt hat und eingestiegen ist in verschiedene Projekte. Und Jens, da würde ich dich mal fragen wollen, welche Projekte sind denn da eigentlich die wichtigsten?
Also die wichtigsten, was jetzt zum Beispiel das Stadtgrün und die Bäume angeht, ist das sogenannte Stadtgrün-Projekt oder Stadtgrün-Konzept für Erfurt, was wir über das Bundesumweltministerium gefördert bekommen, wo wir untersuchen wollen, welche Baumarten künftig noch unter der künftigen sehr wahrscheinlichen Klimaentwicklung noch haben werden oder welche Bäume da überhaupt noch sinnvoll sind, die man jetzt schon anpflanzen muss, damit man überhaupt die Wirkung von Bäumen noch hat in der Zukunft, weil sich gezeigt hat, dass die heimischen Baumarten da nicht ausreichend für die Stadt geeignet sind oder für dieses extreme Klima, was sich einstellen wird und was man jetzt schon beobachten kann in den letzten beiden Jahren. Also die Bäume sterben allerorten und das sind halt hauptsächlich die Baumarten, die halt eben nicht angepasst sind.
Man muss vielleicht noch dazu erwähnen, dass der Klimawandel sich in der Stadt schon leider noch in größerem Ausmaß zeigt wie in der freien Landschaft, weil halt Städte ja, ich glaube, Hotspots genannt werden. Also das sind klimatische Hotspots. Ja. Ich denke mal, das lässt sich ja durch Wärmebildkamera-Befliegungen wahrscheinlich gut darstellen. Ja. Das sind dann halt die leuchtenden Punkte.
Genau, also unser Amt hat da schon relativ viel in die Richtung gemacht. Da geht es nicht nur um Stadtgrün, sondern wir haben ja auch bei uns die Emissionsschutzbehörde sozusagen, die auch für die das Stadtklima sozusagen zuständig ist oder da schaut, dass das entsprechend gut funktioniert alles. Und die hat schon 2015 ein Befliegungsprojekt mit Drohnen gemacht und hat genau geschaut, wo oder wie die Temperaturen in der Stadt sind und wie sie sich auch künftig entwickeln, auch mit der künftigen Stadtentwicklung, also mit zukünftiger Entwicklung sozusagen, Innenverdichtung heißt es ja. Erfurt wächst ja und soll aber nicht in die Breite gehen, das hat man schon richtig erkannt. Und deswegen muss man halt gucken, dass die Stadt sich nicht noch weiter aufheizt. Und da ist halt wirklich ein Ergebnis, wenn man sich die Karten anguckt, die sind ziemlich rot. Vor allem in der Innenstadt, dass halt Städte insgesamt viele Grad wärmer sind als das Umland und da auch ein Fokus drauf gelegt werden muss, dass sie sich auch abkühlen können.
Wie ist denn da der Erfurt also wenn ich mir so Erfurt dann quasi angucke, alles rot oder gab es irgendwie ein paar kühlere Oasen bei der Messung?
Also kühlere Oasen sind auf jeden Fall die Flussläufe, die Parkanlagen, der Wald natürlich. Aber man kann deutlich sehen, dass zum Beispiel die Innenstadt, wo wenig Grün vorhanden ist, dass die sich also sehr stark aufheizt.
Es gab letzten Donnerstag eine kleine Führung durchs Garten- und Friedhofsamt im kleinen Venedig, organisiert von unseren Containerleuten dort. Da wurde quasi ein bisschen der Park beschrieben und auch, ist der entstanden, was wachsen da für Bäume und so. Und da hat ich habe jetzt den Namen leider vergessen, aber der Mensch vom Garten- und Friedhofsamt gesagt, ja, in 90er Jahren wurde dieser Park quasi erstellt, auch weil eben in der Innenstadt so wenig Grün ist, obwohl Erfurt ansonsten eine grüne Stadt ist. Also wahrscheinlich dann so drumherum. Würdest du das auch sagen? Also wenn man jetzt so andere Städte in ähnlichen Größen nimmt, wie gut ist da Erfurt aufgestellt mit grünen Pflanzen?
Also es gibt Erhebungen von verschiedenen Stellen. Da hat Erfurt jetzt nicht so den großen Rang gehabt oder war nicht im vorderen Feld vertreten, was ich ja nicht so ganz verstehen kann, weil Erfurt schon eine grüne Stadt ist mit vielen Grünzügen, mit den vielen Flussläufen, die halt auch begrünt sind. Aber man muss halt sagen, dass in bestimmten Stellen tatsächlich noch zu wenig Bäume sind, auch gerade was die Innenstadt angeht. Da ist halt viel Verdichtung, da ist viel Fußgängerzonen und so weiter, die ganze Altstadt. Da hat man halt früher nicht so drauf geachtet sozusagen auf die Bäume, da war das Thema noch nicht so im Fokus und da kommt es halt künftig drauf an, an welchen Stellen man sinnvoll das machen kann, um halt die Stadt abkühlen zu können, damit die Menschen sich auch noch wohlfühlen und aber auch, dass halt die anderen Funktionen der Stadt auch noch gewährleistet sind.
Du hast vorhin erzählt von diesen Baumversuchen bzw. der Forschung dahin, welche Bäume könnten denn in Zukunft hier besser gedeihen mit weniger Wasser. So dieses einfache, wir übernehmen Bäume, die in südlicheren Ländern stehen, geht ja irgendwie nicht, habe ich auch bei dieser Führung gelernt, weil es im Winter halt trotzdem Frost gibt und es eben nicht einfach das gleiche Klima ist wie dort, oder? Wie geht man denn davor?
Das ist genau die Herausforderung. Also viele sagen, ja, na dann pflanzen wir halt Palmen. Das funktioniert aber nicht, weil halt wir trotzdem noch einen Winter haben und auch Fröste von minus 20, minus 30 Grad stellenweise. Und da müssen natürlich die Bäume auch tolerant gegenüber sein oder damit umgehen können. Und deswegen guckt man halt jetzt nicht nach Afrika oder so, sondern guckt halt in Bereiche nach Osteuropa, Südosteuropa, wo es halt auch noch knackige Winter gibt, aber auch ganz warme, trockene Sommer. Und da, oder nach China zum Beispiel, da gibt es halt auch vergleichbare Klimaten wie bei uns. Und da schaut man dann, welche Baumarten künftig geeignet sind. Man wird jetzt auch nicht einfach hingehen und eine Baumart nehmen und die hierher pflanzen, sondern man muss sich das auch eine Weile anschauen, wie kommen die hier zurecht. Da gibt es Pflanzversuche an anderer Stelle, die machen wir nicht. Beziehungsweise die FH Erfurt hatte auch viele Erfahrungen zum Beispiel. Die hat schon langjährige Pflanzversuche gemacht und weiß ungefähr, welche Baumarten hier gut zurechtkommen und welche eher man nicht nehmen sollte, weil natürlich auch so ein Baum alt werden soll, groß und damit er eine große Wirkung hat, auch hinsichtlich der Klimaschutzwirkung. Und er soll natürlich auch fit sein und vital. Also man will ja nicht ständig an den Bäumen rumschneiden, sondern die sollen möglichst von sich aus groß werden können.
Also das ist vielleicht noch ein Hintergrund. Der Stadtbaum hat es ja eigentlich extrem schwer. Wir wollen alles Mögliche von dem. Wir wollen, dass wir ein grünes Laubdach haben. Wir wollen die Verdunstungskühle. Und den Schatten, das muss man ja zusammen sich vorstellen. Viele wollen dann im Herbst das Laub nicht haben. Da geht's dann los, zersetzt sich das leicht, wird's leicht vom Wind verdriftet oder bleibt es irgendwo liegen als dicke Streuauflage. Also die Anforderungen sind gigantisch und wir geben den Bäumen, vielleicht 2 Quadratmeter Pflanzplatz. Da müssen sie ihre Wurzeln irgendwie unter der Straße verstecken und gucken, dass sie da irgendwo an Wasser rankommen. Dann wird mal eine Handvoll Salz draufgeschmissen. Der Boden der Baumscheibe wird verdichtet, weil halt jemand doch wieder in sein Vorderrad da denkt, hinstellen zu müssen, dass sein Auto noch in die Parklücke reinpasst. Die Probleme sind ja sehr vielseitig. Die Bäume, die jetzt, sage ich mal, empfohlen werden, und auch da gab es in der TA einen Hinweis dazu, zu einer Tagung, die im Juni stattfand, und auch dort wurde gesagt, dass Asien und China wohl vergleichbare klimatische Bedingungen zum Teil aufweist. Die Bäume, die dort in China irgendwo wachsen, sind ja auch keine Stadtbäume. Das heißt, die müssen ja nochmal speziell geprüft werden, passen sie tatsächlich in eine Stadt. Und als ich mal vor 2 Jahren mit jemandem, der Stadt telefoniert hat, Namen habe ich vergessen, ist schon zu lange her, hat er damals gemeint, ja, es gibt sehr geeignete Baumarten, nämlich den Ginkgo und den Ginkgo.
Genau.
Gibt es da schon andere?
Ja, also das ist eine Baumart natürlich, die sehr gut geeignet ist, die halt sowohl mit Trockenheit, Dürre und so weiter zurechtkommt, aber auch mit den Abgasen der Autos sozusagen auch eine gewisse Salztoleranz aufweist. Aber man will ja nicht ganz Erfurt jetzt mit Ginkgos vollpflastern. Weil da hat man dann das Problem, dass es irgendwann nur noch Ginkgos gibt. Und wenn der dann aber irgendwann mal ein Problem bekommt aus irgendwelchen Gründen, vielleicht gibt es dann irgendwelche Schädlinge, die sich da drauf einschießen. Und wenn dann plötzlich alle Ginkgos betroffen sind, dann haben wir ein Problem, weil dann gibt es halt keine Bäume mehr. Das Problem haben wir jetzt schon teilweise. Wir haben halt in unserer Untersuchung auch mal geschaut, welche Baumarten es gibt überhaupt in Erfurt. Und festgestellt, dass über 50% nur von drei Gattungen, also drei Baumfamilien eingenommen werden. Das ist Ahorn, Esche und Linde. Mhm. Das sind so die Hauptbaumarten in Erfurt. Und das ist natürlich viel zu wenig, um wirklich resilient zu sein. Also
Esche ist
widerstandsfähig.
Esche ist ja ganz konkret jetzt betroffen von dem Eschentriebsterben, Triebsterben, von diesem eingeschleppten Pilz. Und das ist natürlich ein Wort, wenn jetzt ein Drittel der Bäume in Erfurt sich über die nächsten Jahre wahrscheinlich verabschieden werden.
Genau, und das ist beim Ahorn noch also ähnlich schlimm, wenn man jetzt sich anguckt, welche Bäume sterben ab. Das sind vor allem Ahornarten, die halt mit der Trockenheit und dem Salz und so weiter nicht zurechtkommen. Und da ist halt auch eine Aufgabe jetzt von den Verantwortlichen, also dann vom Garten- und Friedhofsamt, bei künftigen Pflanzungen dann wirklich eine Baumartenvielfalt herzustellen und keine Straßenzüge mehr zu machen, wo, sag ich mal, kilometerweit nur eine Baumart, vielleicht auch nur aus einer Baumschule, weil das meistens ja in einer Maßnahme gemacht wird, hingestellt wird, sondern dass wir wirklich viele verschiedene Baumarten haben, wo sich das Risiko streut.
Kann man eigentlich Bäume auch züchten, sodass die weniger Wasser brauchen? Also quasi oder irgendwie so
genau.
Verändern?
Ja. Genau, also da gibt es Versuche. Das ist dann, hat dann nichts mit Gentechnik zu tun, sondern man schaut einfach, da werden dann, also über züchterische Eingriffe, wird dann geschaut, welche Nachkommen sozusagen besonders trockenresistent sind. Passieren dann auch noch Kreuzungsversuche. Und da hat man am Ende dann von einer bestimmten Baumart irgendwelche Hybride, die dann besonders trockenheitsresistent sind. Genau.
Also die einzelne Baumart, da gibt es ja jetzt auch langfristig eine Änderung in der Naturschutzgesetzgebung. Es sollen ja ab 2021 dürfen nur noch Bäume ausgebracht oder Pflanzen ausgebracht werden, jetzt außerhalb der Städte, die aus dem Verbreitungsgebiet selbst stammen. Mhm. Also ich kann zum Beispiel oder beziehungsweise ein ganz banales Beispiel, im Garten meiner Mutter, die lebt in der Nähe von Würzburg, wurde eine Aprikose gepflanzt, die hat jedes Jahr geblüht, aber zu einem Zeitpunkt, wo dann die Blüte kaputt ging. Also es wurde nie eine einzige Aprikose geerntet, der Baum haben wir dann irgendwann mal wieder gefällt. Das heißt, es gibt dann so Lokalrassen, die dann tatsächlich kleinklimatisch auch besser angepasst sein können, obwohl die zu der Art X gehören.
Also diese Vorgabe gibt es jetzt auch schon, dass man sozusagen im also außerstädtischen Bereich sozusagen nur heimische Pflanzen einbringen darf. Im Wald ist das nochmal ein anderes Thema, da gibt es auch bestimmte Gesetzgebungen dazu. Einfach weil man will, dass halt die heimische Flora und Fauna nicht verfälscht wird. Das ist eigentlich eine richtige Herangehensweise. Man muss halt schauen, ob das vor dem Hintergrund des Klimawandels noch so aufrechterhalten werden kann, weil unsere heimische Natur sich teilweise nicht so schnell an den Klimawandel anpassen kann, wie der jetzt reinhaut. Und da muss man schauen, wie sensibel man da vorgehen kann, um andere Pflanzen noch reinzubringen. Aber halt nicht auch wieder was Falsches zu machen, um halt durch neue Arten, da gab es in der Vergangenheit auch schon viele Beispiele, dass man dann irgendwelche Arten hergenommen hat und da gab es dann aber einen große negative Entwicklung. Das ist aber in der Stadt nochmal ein anderes Thema, weil wir hier wissen, also wir haben zum Beispiel nur noch 9 einheimische Baumarten, die Stadtklima geeignet sind bisher. Da bleiben jetzt durch den Klimawandel noch 5 übrig. Und das ist halt viel zu wenig, um einen fitten Baumbestand in der Stadt herzustellen. Und da ist klar, wir müssen auf andere Baumarten, auf nichtheimische zurückgreifen. und schauen dann aber zum Beispiel, das haben wir auch in einem Workshop diskutiert bei unserem Projekt, wo man am besten dann auch invasive Baumarten, die als invasiv bekannt sind, hinbringt oder wo man die tunlichst nicht hinbringen
sollte. Was heißt denn dieses invasiv? Dass die
also invasiv heißt im Prinzip, die haben eine Ausbreitungstendenz, die halt andere Pflanzen kaputt macht quasi oder sich so stark ausbreitet, dass sie andere Pflanzen zurückdrängt. Und das will man natürlich nicht. Das ist zum Beispiel beim Götterbaum so. Der ist jetzt auch schon auf einer EU-Liste und darf ab nächstem Jahr nicht mehr verkauft, nicht mehr in Handel, nicht gepflanzt werden. Das ist eigentlich ein großes Problem, weil wenn man sich jetzt mal durch, wenn man jetzt durch die Stadt fährt und guckt, welche Bäume noch fit sind und sich gut vermehren, das ist halt der Götterbaum. Der steht an jeder kleinen Ecke, wo ein Krümchen Erde ist, kommt der
raus. Das stimmt allerdings, der packt das, ja.
Und deswegen haben wir gesagt, man will den jetzt nicht ausrotten, weil der hat auch einen wichtigen Stand in dem Konzert sozusagen, aber man muss halt schauen, wo man den belässt. Mhm. Also nicht an Flussläufen oder an sensiblen Stellen, wo er sich arg ausbreiten kann, aber der hat durchaus auch seine Berechtigung.
Wir wollen auch darüber sprechen, was eigentlich dazu benötigt wird, einen Baum zu pflanzen. Also was braucht er denn? Ulrich hat vorhin schon ein bisschen aufgezählt, irgendwie, er hat meistens nicht viel Platz und so, aber was sind denn da, da gibt ja wahrscheinlich noch viel mehr Bedingungen, die stimmen müssen.
Ja, also Platz ist schon das richtige Stichwort. Also ein Baum braucht auf jeden Fall ausreichend Platz, vor allem für die Wurzel. Da hat man in der Vergangenheit nicht so groß dran gedacht. In der Stadt ist halt auch wenig Platz. Man hat überall Kabel, man hat eine Straße und Fußgänger und Fahrradfahrer und die brauchen alle auch ihre Abstände. Da gibt es ganz viele Regelungen auch in Deutschland, wer wie viel Platz benötigt und wie viel Abstandsfläche. Da wird es dann für einen Baum relativ knapp. Und da hat sich aber in letzter Zeit, in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr viel in der Forschung getan, wie man im Untergrund doch noch Platz schaffen kann für Bäume, für den Wurzelraum. Also eine Mindestgröße sind so ein Stichwort, sind 12 Kubikmeter, die braucht einen Platz im Untergrund, für, damit er wirklich gut und vital wachsen kann. Und das kann man auch herstellen. Das kostet halt einiges an Geld. Also es ist auch nicht so, dass man einfach sagt, na, warum pflanzt die Stadt jetzt nicht einfach hier mal einen Baum oder so. Das ist halt nicht so einfach, da muss man halt viele Dinge beachten.
Weil unten in der Erde so viele andere Sachen sind,
oder? Genau, weil einfach Kabel drin sind, da sind die Wasserleitungen, da ist die Gasleitung, dann ist vielleicht noch eine Fernwärmeleitung, dann kommt die Telekom, dann gibt es jetzt Breitbandausbau, Strom, alle Dinge, die man beachten muss. Und da gibt es halt Abstandsflächen, damit sozusagen die Wurzeln die Leitung nicht bedrohen. Aber da gibt es im Prinzip Möglichkeiten, Leitungen so zu verlegen oder so zu schützen, dass die Wurzeln da nicht rankommen. Und was künftig auch noch viel wichtiger sein wird, ist, wie kann man Bäume bewässern? Man sieht ja allerorten jetzt also grüne Plastiksäcke an den jungen Bäumen zumindest. Wenn sich das Klima weiter so ändert und noch mehr solche trockenen Sommer kommen, das ist sehr wahrscheinlich, das sagen alle Experten, dass das Jahr 2018 und 2019 jetzt keine Ausnahmeerscheinungen sind, sondern eher die Regel werden. Da wird es dann auch für die Altbäume knapp und da muss man halt schon künftig nachdenken, wie bekomme ich auch Wasser an die Bäume? Kann ich das über eine Bewässerung, die permanent im Boden ist, machen? Das gibt es an einigen Stellen schon, wo man gestalterisch was machen wollte. Oder auch das Regenwassermanagement ist da ein Punkt, was wichtig ist. Wie kriege ich das vielleicht an den Baum, an der Straße? Da muss man aber auch schauen, dass da nicht zu viele Schadstoffe dann drin sind. Also ein relativ komplexes Thema. Da ist man gerade dabei und da muss man halt künftig auch, müssen auch die Planer drauf achten, wenn man jetzt neue Stadtgebiete plant oder überplant, dass man den Bäumen da genügend Raum zugesteht und dass die genügend Platz haben. Und zum Beispiel das Tiefbau- und Verkehrsamt in Erfurt ist gerade auch dabei, mit dem Garten- und Friedhofsamt zusammen bestimmte Versuche zu machen mit neuen Techniken, um den Bäumen halt da mehr Platz zu bekommen oder einfach Leitungen auch zu verlegen. Ne? Also da hat man auch schon die Zeichen der Zeit erkannt, dass Bäume Platz brauchen. Und wenn man sagt, okay, man möchte dort Bäume haben, muss man halt auch dann vielleicht dann auch mal Leitungen umverlegen. Da müssen sicherlich Sachen, die man immer schon so gemacht hat, halt mal anders gemacht werden. Aber da sind wir ja wandlungsfähig als Menschen und da sind wir auf einem guten Weg.
Stichwort Wandlungsfähigkeit. Oftmals höre ich auch, dass Bäume im Herbst Dreck machen. Das stört mich als Förster natürlich immer sehr. Und in der Stadt ist es noch ein viel größeres Problem. Die ganzen Projekte, also ich habe mir noch diesen Flyer geholt von der Ausstellung des Bundesamtes für Naturschutz Stadtnatur. In den ganzen Projekten wird ja immer auch als wesentlicher Punkt genannt die Umweltbildung. dass wir da halt hinkommen, dass die Wertschätzung für Bäume und für Stadtgrün zunimmt und dass auch die Bedürfnisse der Bäume und des Stadtgrüns respektiert werden einfach.
Ja.
Die leben ja für uns und erfüllen unsere Wünsche und haben aber auch so ein paar Startbedingungen und Lebensbedingungen, die sie brauchen. Ich denke mal, da muss man auch sicherlich noch darauf hinweisen, immer wieder.
Das ist auf jeden Fall so, das sehen wir auch. Also wir kriegen auch immer die Anfragen, die natürlich uns erreichen, immer wenn es um Grün geht oder um Tier oder so, kriegen halt wir die Anrufe. Einige vermitteln wir dann weiter ans Garten- und Friedhofsamt, wenn die zuständig sind. Aber da kriegen wir auch mit so, ne, dass halt viele Leute sagen dann immer, ja, ihnen ist das Grün wichtig und die Bäume wichtig, aber der Baum vor meiner Haustür und so weiter. Das ist dann immer die Einschränkung. Da muss dann jeder sich an die eigene Nase fassen. Und das ist natürlich auch Aufgabe dann einer Stadt, zusammen mit den bestehenden Institutionen zu schauen, wie man die Leute dann dort fortbilden, weiterbilden kann. Vielen sind Bäume halt auch wichtig, das können wir zum Glück auch feststellen, aber dann im konkreten Fall, im Alltag, bekommt man das halt nicht so mit, so, ne, wenn man dann seinen Sperrmüll auf die Baumscheibe stellt oder das Fahrrad oder das Auto zum Beispiel oder dann auch mit dem Einsatz von Salz, der eigentlich verboten ist auf Gehwegen, das wird dann trotzdem teilweise gemacht. Und das sind alles Dinge, die da kann jeder Einzelne was für den Baum vor der Haustür tun. Man kann im Sommer oder besonders im trockenen Frühjahr auch einfach mal einen Eimer Wasser in die Hand nehmen und dort regelmäßig mithelfen zu gießen. Also da sehe ich auch den Bürger einfach mit in der Pflicht für seine Bäume. Das sind ja letztlich die Bäume der Bürger auch mit anzufassen, weil es kann das städtische Amt oder die städtischen Institutionen können das nicht alles leisten, diese starken, großen Herausforderungen. Und Umweltbildung ist ein wichtiger Punkt auch. Da sind wir zum Beispiel bei der Fuchsfarm auch dran, das zu machen oder auch über unsere Veranstaltung in diesem Projekt jetzt. Da machen wir halt auch mit Absicht ganz viele Workshops, um halt möglichst viele Menschen auch zu erreichen, die mitzunehmen und denen das zu erklären. Und da wird es, denke ich, auch in Zukunft viele Dinge geben, auch in Zusammenarbeit mit dem Garten- und Friedhofsamt, wo man dann halt auch mit Flyern und Faltblättern da einfach auch arbeiten will und die Menschen dann auch wirklich immer drüber stolpern, was da wichtig ist.
Also ich habe jetzt in einem meiner vielen Zeitungsschnipsel stand zum Beispiel am 2. September 50 Bäume für die Krämpfer Vorstadt und dann als Unterzeile: Die Erwärmung der Städte war Schwerpunktthema beim Stadtteilfest Krämpfresch im alten Clubhaus. Ich denke, da seid ihr dann auch zugange gewesen, genau. Und habt dann da, sage ich mal, dieses Fest zum Anlass genommen, auf diese Problematik einfach hinzuweisen und da, sage ich mal, vielleicht Veränderungen zu initiieren.
Genau, also wir nutzen auf jeden Fall solche Formate auch, um da an, da wo die Bürger sind, halt auch hinzugehen und die zu informieren. Deswegen bin ich ja heute auch hier zum Beispiel. Und also genau, bei dem Crème Fraîche, da war einerseits mein Kollege, der dieses Projekt Heat Resilient City verantwortet, wo man direkt in der Krämpfer Vorstadt auch ganz viele Messungen unternimmt und schaut, wie sich dort, wie das ist mit der Hitzeentwicklung, wo da die Knackpunkte sind.
Also einer der Knackpunkte, da kannst du vielleicht noch drauf eingehen vielleicht, ist ja auch der Leipziger Platz.
Genau.
Diese Messungen, die da gemacht wurden, mich haben die ziemlich geschockt, muss ich mal sagen. Da stand dann, dass vertrockneter Rasen genauso heiß wird wie Asphalt, nämlich 50 Grad an diesen Messtagen.
Genau.
Und ich habe am Leipziger Platz mal gewohnt. Durch den Verkehrslärm ist der nicht sehr attraktiv, möchte ich mal sagen. Aber im Sommer durch den fehlenden Schatten wird dann dieses Negativerlebnis noch verstärkt, sage ich mal. Da war dann oft kein Mensch zu sehen eigentlich.
Genau, also ich wohne da auch in der Nähe und wenn man da dann in den Abendstunden hingeht, wo es halt ein bisschen kühler ist, da sind dann schon relativ viele Menschen auch. Und das ist tatsächlich so, wenn so ein Rasen vertrocknet, der wird ja auch, wechselt dann natürlich auch die Farbe und da ist die Überhitzung dann fast genauso stark wie auf normalen Asphaltflächen. Und das ist halt nicht Sinn und Zweck einer Grünfläche, sondern da soll möglichst natürlich auch Klimaschutzwirkungen passieren. Und das geht nur, wenn sowas auch wirklich dauerhaft grün ist. Und da kommen wir im Moment halt an unsere Grenzen. Und da können halt andere Konzepte hilfreich sein, wenn man halt nicht nur den Golfrasen hat, sondern dann auch das Gras halt mal länger wachsen lässt und nur 2-3 Mal im Jahr vielleicht mäht, statt jede Woche einmal. Und da der Prozess ist angestoßen, da hat die Stadt Erfurt ja vor einiger Zeit ein Konzept zur biologischen Vielfalt im Stadtrat einstimmig beschlossen. Und da sind ganz viele Sachen drin, die halt jetzt noch Stück für Stück umgesetzt werden müssen, dass man halt die Grünflächen anders bewirtschaftet. Und da hat es ja mit dem Wechsel in der Leitung dort ja auch schon ganz viele positive Sachen gegeben.
Also ich erinnere mich jetzt an ein paar Flächen, zum Beispiel vor der Thomaskirche wurde ja der Rasen unterschiedlich gemäht, sage ich mal. Und dann zum Teil auch die Grasnarbe entfernt, um wahrscheinlich eine Blumenwiese dann da zu etablieren dann. Und ich denke mal, wenn jetzt, sage ich mal, eine Rasenfläche von 30 mal 40 Metern, wenn die, sage ich mal, und in Anführungsstrichle zur Blumenwiese verkommt und vergammelt, dann ist es ja oftmals mit Widerspruch verbunden. Wenn ich jetzt aber von dieser Blumenwiese nur eine Insel, ein Oval oder ein Rechteck so entwickle, dann hat es ja wieder so was in Anführungsstrichle Ordentliches und wird vielleicht danach schneller akzeptiert.
Genau, also da muss man die Menschen natürlich auch auf jeden Fall mitnehmen und müsste ihnen das erklären, warum das jetzt so passiert. Da ist halt das ästhetische Empfinden von vielen auch angesprochen, die halt alles ordentlich haben wollen und gemäht und in Ordnung gebracht. Da muss halt so jemand arbeiten und so weiter. Da muss man sich dann vielleicht auch ein Stück weit dann davon lösen, weil diese Flächen haben dann natürlich nicht nur fürs Klima was Gutes, sondern halt auch für viele Insekten und Tiere letztendlich. Und die haben in der Stadt auch ihren Platz oder müssen ihren Platz haben. Da haben wir als Menschen halt auch die Verantwortung, die uns quasi ja in deren Lebensraum irgendwie breit machen. Und da, ja, da muss man auch im Kopf einfach ein bisschen mitgehen und das auch akzeptieren. Und das muss aber, wie gesagt, auf der anderen Seite auch erklärt werden. Und das ist, denke ich, aber auch möglich. Und da kann aber auch jeder, der, sage ich mal, einen Balkon hat oder einen Garten, mittun, indem er halt den auch entsprechend so bepflanzt und halt nicht seinen Rasen auch jede Woche mäht oder vielleicht so einen hübschen Steingarten anlegt, sondern eher tatsächlich naturnahe Flächen.
Und man kann ja auch eine Patenschaft für die Baumscheiben übernehmen.
Genau, das ist auch, das gibt es schon länger, das wurde halt nur noch nicht so häufig beworben. Das ist jetzt ganz verstärkt in den Fokus gerückt, weil halt in dieser Patenschaft auch beinhaltet ist, die Bäume zu gießen, was gut für den Baum ist. Und dann bekommt man auch vom Garten- und Friedhofsamt ein Samentütchen und kann dort entsprechend geeignete Pflanzen einbringen, die dann halt die Fläche auch begrünen, dadurch auch einen positiven Effekt haben und auch für Tiere, und also für Vögel, Insekten positiv ist und aber auch ein bisschen noch, also für Bedeckung sorgt und die Baumscheibe dann nicht so dunkel ist und sich aufheizt, sondern auch ein bisschen gekühlt wird.
Du hast eben erwähnt, dass es im Stadtrat diesen Beschluss zur biologischen Vielfalt gab oder was genau das war. Würdest du, also was genau steht da noch drin oder was ist quasi das Gesamtpaket, und würdest du sagen, dass die Politik jetzt so auf kommunaler Ebene verstanden hat, worum es geht, oder müsste da auch noch mehr passieren?
Also sie hat angefangen, da auf jeden Fall mehr aufmerksamer zu sein und dort auch entsprechend Beschlüsse zu schließen oder Vorhaben auch kritisch zu begleiten und zu gucken, okay, wie ist das jetzt dort mit der Stadtnatur? Ist das ausreichend berücksichtigt? Da gab es jetzt ganz viele Sachen, wo dann auch mal Bebauungspläne wieder zurückgestellt wurden, wenn man festgestellt hat, okay, da wurde nicht genügend auf die Bäume eingegangen. Oder auf, es gibt ja nicht nur Bäume beim Stadtgrün, da geht es ja auch um Grünflächen, aber auch zum Beispiel um Gebäudegrün. Das ist vielleicht auch ein Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen hatten. Also bei Gebäudegrün geht es dann um Fassadenbegrünung, um Dachbegrünung, was auch einen sehr wesentlichen Effekt in der Stadt hat. Wo man sonst ja wenig Platz hat für Grün, da muss man halt schauen, dass man andere Möglichkeiten findet. Und da sind Dächer, die man aller Orten hat. Wenn man jetzt neu baut, sind es auch meistens Flachdächer. Und da ist dann auf jeden Fall viel Platz für Grün, wenn man das richtig macht. Und das kostet auch nicht so viel Geld, wenn man das, sage ich mal, wirklich sich nicht in die Tasche lügt, sondern auch auf Jahrzehnte mal ausrechnet, was für Kosten entstehen im Vergleich zu normalen Dächern. Und da, denke ich, ist eine gute Reise angetreten. Und da muss man aber auch noch mehr, da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Genau.
Und so auf Seiten der Menschen, die in dieser Stadt leben, wir haben eben schon so ein bisschen gesprochen von diesen Baumpatenschaften oder so, ja, dem eigenen Bewusstsein, was setze ich auf meinem Balkon. Ihr seid manchmal unterwegs, versucht quasi über so Bildungsangebote oder Erklärsachen, Stände an die Leute ranzukommen. Würdest du sagen, dass sich das Bewusstsein ändert? Also in der Thüringer Allgemeinen, wie war es, alle 2,3 Tage steht was zum Thema drin. Da scheint es irgendwie thematisch aufgefasst zu werden. Ist das bei den Menschen auch so?
Ich denke schon, größtenteils zumindest. Also es gibt natürlich immer noch Menschen, die da skeptisch sind, die gesagt haben, naja, das Wetter hat sich immer schon geändert und so weiter. Das ist aber, glaube ich, zum Glück eine Minderheit. Und also diese beiden letzten Jahre haben uns, also muss man ja sagen, dabei geholfen, sozusagen dieses Bewusstsein zu schärfen und dass die Menschen da jetzt wirklich merken, okay, es ändert sich was und wir sind direkt betroffen. Ne? Also man sieht auch den toten Baum vor der Haustür dann oder andere Auswirkungen. Und da machen sich die Leute Sorgen, haben auch keine so richtigen Antworten und sehen, okay, das ist jetzt irgendwie ein Thema, was wichtig ist und was irgendwie angegangen werden muss. Oder selbst wenn halt die Bäume im eigenen Garten dann einfach absterben, ne, dann da kommen die Leute dann auch zu uns, muss halt auch angemeldet werden und dann schauen wir, dass da auch Ersatz gepflanzt wird, wo die Leute dann wirklich auch emotional sehr an ihren Bäumen hängen. Das ist natürlich schön zu sehen und da müssen wir alle dran arbeiten. Und was ein anderes Thema dann natürlich dabei ist, dass halt der Klimaschutz umso wichtiger wird.
Ein Thema, was auch sehr stark in der Zeitung und in anderen lokalen Medien vertreten war, also im Internet oder so, waren Baumfällungen im Zuge der Buga. Ich glaube, diese Baumfällungen sind nicht der normale Fall, aber waren eben gerade sehr öffentlichkeitswirksam. Oder vielleicht doch. Also wann wird denn ein Baum gefällt? Was können denn Gründe sein? Außer jetzt, man hat eine Bundesgartenschau vor der Tür und möchte Parkanlagen umgestalten.
Also die Bundesgartenschau ist in dem Falle ja auch einfach am Anfang eine riesige Baustelle sozusagen, eine Großbaustelle. Und Baustellen sind zum Beispiel ein Grund, warum wir Bäume oder warum Bäume gefällt werden dürfen. Das regelt also in Erfurt die Baumschutzsatzung. Die haben also kluge Leute vor ein paar Jahren oder vor einigen Jahrzehnten schon sich für Erfurt gegeben, der Stadtrat. Und da sind verschiedene Gründe festgeschrieben. Einer ist zum Beispiel, sind halt Baumaßnahmen. Also wenn es genehmigte Baumaßnahmen gibt, wo man das Gebäude oder was da zu bauen ist, nicht irgendwie verrücken kann. Da schauen wir dann halt auch, ist das zumutbar? Mhm. Und je nachdem, was es für ein Baum ist, kann man das auch unterschiedlich bewerten.
Aber könnte man auch sagen, der Baum ist irgendwie so riesen wertvoll, das Haus kann jetzt hier nicht stehen, würde nicht passieren, oder?
Das würde passieren, wenn der Baum halt noch einen höheren Schutzstatus hat, zum Beispiel, wenn es ein Naturdenkmal ist. Mhm. Also da kann man sich dann schon als Flächeneigentümer darauf einstellen, dass man, wenn man dort was bauen will, muss man das halt entsprechend anpassen. Das hatten wir schon an einer Stelle in der Stadt. Und da gibt es dann aber auch Wege und Möglichkeiten, das zu tun. Und andere Fälle sind dann zum Beispiel, wenn ein Baum krank ist oder Sachen beschädigt. Da muss man dann einfach schauen, wie zumutbar ist das, die Sache zu reparieren. Kann man das mit dem Baum machen oder ist es wirklich so gravierend, dass der Baum gefällt werden muss? Und das ist halt für den Einzelnen dann schon schwierig, der dann eine Ablehnung bekommt. Da streiten wir uns dann auch relativ lange um solche Dinge. Aber in der Regel ist es so, dass wirklich wir dann Lösungen finden, in der Regel.
Diese Sache mit den Baumfällungen im Rahmen der Buga ist ja so ein bisschen irgendwie zur Glaubensfrage mutiert. Oder keine Ahnung, immer wenn ich mich mit Leuten unterhalte, sind irgendwie sehr, sehr polarisierende Einschätzungen. So, die einen sagen, na ja, aber es werden ja auch neue Bäume gepflanzt. Und außerdem waren auch so und so viele von den Gefällten eh schon alt oder krank oder so. Und auf der anderen Seite, nein, jeder Baum, der gefällt ist, das ist falsch. Und gerade für eine Bundesgartenschau und so, wie positionierst du dich oder wie würdest du das einschätzen?
Also ich positioniere mich da relativ wenig, sage ich mal. Also wir als Behörde müssen da einfach das Gesetz umsetzen und schauen, dass das dem Genüge getan wird. Da spielt jetzt das persönliche Empfinden nicht so eine große Rolle. Aber es ist halt so, sage ich mal, so Extremsituationen helfen uns insgesamt nicht weiter. Das ist jetzt nicht nur in dem Bereich so, sondern auch in vielen anderen. Und das ist halt, man kann halt nicht sagen, wir wollen gar keine Bäume mehr in Erfurt fällen, weil dann kann sich auch nichts mehr entwickeln. So, ne? Das ist halt.
Also ein ganz ärgerliches Beispiel für mich sind ja die paar Linden, die am Kaffeetrichter gefällt werden, um jetzt den Radweg weiter in die Stadt reinzuführen.
Ja, das waren Eschen.
Oder waren Eschen, okay, Entschuldigung. wurde ja da auch polarisiert von den Baumschützern, dass die Radfahrer schuld sind, dass jetzt da die Eschen gefällt werden.
Genau.
Das ist natürlich schlecht, sag ich mal.
Ja, also das ist nicht hilfreich und gerade in solchen Situationen, das ist halt, da kommt man dann an der Stelle auch nicht weiter. So, ne? Da muss man halt versuchen, das große Ganze zu sehen. Da waren auch ein paar Bäume dabei, die wirklich nicht mehr so richtig fit waren und die tatsächlich dort zu wenig Platz hatten und die eh nicht mehr so viele Jahre gehabt hätten, sozusagen. Und andererseits ist, also ich fahre dort auch selber häufig Rad, das ist eine total unbefriedigende Situation.
Richtig.
Da oben. Und wir haben jetzt darauf geachtet, beziehungsweise auch das Tiefbau- und Verkehrsamt, die haben sich da ja auch weiterentwickelt. Die schauen auch, wenn da irgendwo Bäume wegkommen, dass auch neue wieder hinkommen. Und da schauen wir auch drauf, dass das möglichst dann auch an dem Ort geschieht, wo die Bäume wegkommen. Und wenn man so eine Maßnahme anfasst, kann man ja auch das so grundhaft machen, dass dann wirklich auch die Abstände für die Straße, für die Fußgänger, für die Fahrradfahrer dann so ist, wie es sein muss, dass da jeder zu seinem Recht kommt sozusagen, jeder gut zu Rande kommt und dass dann aber auch dort Bäume wieder hinkommen und die dann von vornherein auch den Platz haben, den sie brauchen und dann auch fit sind und lange stehen bleiben können.
Wir haben Jens Düring hier im Studio und reden über Stadtbäume, über Stadtgrün. Wir haben schon jetzt viele, viele Themen gestreift. Mir ist schon ein bisschen der Kopf voll. Ulrich, brennt dir noch, was brennt dir noch auf der Seele?
Von diesen, sage ich mal, heißen Zeiten möchte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, vielleicht können wir da nochmal kurz was dazu sagen. Es gab ja diese Überschrift in der TA, durch Hitzeschluchten und Sahara-Sandkisten, Forscherin der TU Dresden prüft Erfurter Osten auf Hitzebeständigkeit, einige Plätze arg gefährdet. Dieses Projekt habt ihr ja sicherlich, oder ist es ein Teil der Heat Resilient City?
Das ist Teil von Heat Resilient City, genau.
Und da ging ja eine Frau mit einem riesen Messrucksack sehr schwer durch die Stadt. Und das Interessante ist ja, dass die dann auf einem festgelegten Weg Messungen macht, die eine fest installierte Messstation so detailliert überhaupt nicht machen kann. Einfach schon aufgrund der schieren Ortsgebundenheit. Und die Temperaturen zum Beispiel in verschiedenen Straßen, Iderhofstraße versus Rathenaustraße, sage ich mal, die waren ja dann sehr unterschiedlich und es hing mit Sicherheit auch an den Bäumen dann dran.
Ganz klar. Also diese Messgänge, das hat nicht nur eine Frau gemacht, sondern das waren verschiedene Teams.
Okay.
Da waren auch Kollegen direkt aus dem Amt mit beteiligt sozusagen, weil wie gesagt, das kann man nicht einen ganzen Tag machen, sondern maximal 4 Stunden. Und irgendwann muss man sich auch abwechseln, aber man muss halt ständig in Bewegung bleiben, damit diese Daten auch entsprechend gut gesammelt werden. Und da wurden schon, also die ersten Ergebnisse, die liegen jetzt schon vor, die müssen halt noch interpretiert werden, wissenschaftlich eingeordnet, aber da konnte man schon ganz klar sehen, wo die Hotspots, also wo die Knackpunkte sind auf bestimmten Plätzen, die halt vielleicht grün anmuten, auch Aufenthaltsqualität eigentlich bringen sollen für die Menschen oder das Ziel. War zumindest mal so, aber das wird halt gar nicht erreicht, weil die halt einfach nicht ans Klima angepasst sind oder diese Bedingungen heutzutage erfüllen. Und dann gibt es auch klare Unterschiede zwischen Straßenzügen, wo halt guter Baumbestand ist, der eine entsprechende Kühlungswirkung hat, wo die Bäume auch fit sind. Also nur fitte Bäume haben auch entsprechende Kühlungsmöglichkeiten. Also nur wenn die Bäume auch genügend Wasser selber haben, können die halt über ihre über die Verdunstung sozusagen auch für Kühle sorgen. Und andere Straßen, wo halt weniger Bäume stehen oder keine oder, sag ich mal, Bäume, die dann nicht so vital sind, die haben weniger Effekt. Und da kann man, also gibt es auch aus anderen Städten schon Ergebnisse, die man auch im Internet gut nachlesen kann, dass einfach mal dann 10 bis 15 Grad Unterschied sind zwischen baumbestandenen Straßen und Straßen ohne Bäume. Und das ist ganz klares Indiz dafür, welche kolossale Wirkung Bäume haben und ja, die wir auch für die Zukunft sichern müssen und auch noch verstärkt in den Fokus nehmen müssen.
Diese Ergebnisse liegen ja eigentlich auf der Hand. Die werden jetzt sehr detailliert erhoben, ja, um dann da gleich eine Planung damit beginnen zu können, konkret für, genau, für das Forschungsgebiet. Oder was war dann da die größere Ursache auch dazu?
Also das Groß und Ganze ist natürlich, dass man, also es ist ein Partnerprojekt, wo die FH dabei ist, die FH Erfurt, die Stadt Erfurt, dann aber auch die Stadt Dresden mit der TU Dresden, wo in Dresden zum Beispiel wird ein Plattenbaugebiet untersucht. Bei uns ja ist ja das eher das Gründerzeitviertel. Und diese Ergebnisse sollen dann auch für andere Städte übertragbar sein, wo man einfach zeigen will, ganz klar auf Messergebnissen, so ist die Situation. Und das kann man tun, um es besser zu machen sozusagen. Und das Gute an diesem Projekt ist, dass es auch Geld für Umsetzungsmaßnahmen gibt. Also man untersucht jetzt nicht nur und sagt, man könnte und sollte, sondern man nimmt tatsächlich Geld in die Hand und setzt dann Maßnahmen um. Das können Pflanzungen sein, das können Trinkbrunnen sein, das können Verschattungsmaßnahmen auf dem Leipziger Platz sein. Es gab jetzt zum Beispiel auch eine Masterarbeit an der FH Erfurt, die den Hanseplatz untersucht hat. Und da ist natürlich auch Zielrichtung, das dann umzusetzen. und da einfach Fakten zu schaffen und wirklich schon erste Ideen zu präsentieren und die Stadt sozusagen klimaresilient zu gestalten.
Und die Finanzierbarkeit von diesen Umgestaltungsmaßnahmen in Erfurt, ist das eine Pflichtaufgabe noch oder ist das schon die Kür für eine Stadt?
Also da stecke ich jetzt so in den einzelnen Vorgaben nicht so richtig hundertprozentig drin. Aber im Prinzip muss es dahin gehen, dass die Klimaresilienz eine Pflichtaufgabe ist, weil sonst man in einer Stadt nicht mehr leben kann.
Also es geht ja auch um, sage ich mal, Volksgesundheit im weiteren Sinne dann ziemlich schnell.
Genau, und da muss man dann schauen. Also da gibt es auch viele Entwicklungen hin, also dass jetzt Gesetze auch geändert werden, auch von Bundesebene aus bis auf Länderebene, wo es dann auch Klimaschutzgesetze gibt. Und da muss dann eine Stadt auch mitziehen, nachziehen. Und da gibt es ja jetzt auch viele Fördermittel vom Land, vom Bund, von der EU, wo man dann auch als Stadt mitgehen kann, sollte.
Ich weiß jetzt nicht, ob sich das irgendwie schon geändert hat, aber die Umwelt- und Naturschutzbehörde gab es ja wahrscheinlich auch schon vor 10 Jahren, wo aber das Thema wahrscheinlich noch nicht so groß war, beziehungsweise noch nicht so viele Projekte da gelaufen sind oder keine Ahnung. Oder irre ich mich?
Nee, das ist schon, also sag ich mal, das Thema Klimawandel und so, das ist, sag ich mal, unter uns Fachleuten.
Ja, nicht so neu.
Schon relativ klar und nicht so neu. Aber es ist halt auch die Frage, wie man. Das ist ja auch ungewöhnlich, wenn man in der Stadtverwaltung so ganz viele Forschungsprojekte irgendwie hat. Das muss man ja auch irgendwie schaffen nebenbei.
Eben.
Das ist also auch nicht so einfach. Und da war dann der Handlungsdruck auch so groß, beziehungsweise gab es dann auch vom Bund entsprechende Fördermittel, weil das sind alles keine Sachen, die sich eine Stadt von sich aus leisten kann. Und da müssen wir halt versuchen, dann die mit sinnvollen Projekten zu untersetzen. Und da haben sich halt die entscheidenden Leute dann vor ein paar Jahren dann halt hingesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen das für Erfurt auch machen und untersuchen. Und das läuft jetzt ganz gut. Und deswegen läuft jetzt auch so viel. Und zum Glück jetzt auch gerade zu dem Zeitpunkt, was uns gut in die Karten spielt, jetzt auch die Entwicklung, um dann auch die Ergebnisumsetzung natürlich gut oder bestmöglich anzugehen.
Also das hört sich für mich jetzt sehr positiv an, muss ich sagen, weil die Umsetzung der Maßnahmen, die wird zwar auch in der Zeitung publiziert immer, aber der große Bogen, dass sich die verschiedenen Forschungsprojekte da puzzleteilartig da zusammensetzen und die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden, das ist natürlich eine sehr freudige Nachricht, möchte ich mal sagen.
Also wir hoffen natürlich, dass die Ergebnisse dann auch so übertragen werden auf andere Stadtteile oder auch dann in konkreten Planungen münden für bestimmte Bebauungspläne und so und andere Vorhaben. Und es ist schon schön zu sehen, wenn jetzt auch Leute kommen und sagen, wann ist denn eure Baumliste endlich fertig? Wir wollen jetzt hier loslegen und wollen die als Grundlage nehmen für unsere Planung. Das ist natürlich schon gut.
Ich gucke auf die Uhr und sehe, dass die Sendezeit verrinnt und deswegen müssen wir an dieser Stelle aufhören. Ich würde sagen, wir haben das Thema nicht fertig besprochen und vielleicht kommst du einfach wieder, wenn es vielleicht Ergebnisse oder neue Forschungsergebnisse gibt. Und für den Moment lassen wir es erstmal dabei. Vielen Dank, Jens, dass du da warst. Oder gibt es noch was Wichtiges?
Genau, ich habe noch zwei kurze Veranstaltungshinweise. Einmal auf die Ausstellung, die gerade im Haus der Sozialen Dienste zu dem Projekt Heat Resilient City besteht. Da kann man also sich das anschauen. Und was vielleicht auch für Baumfreunde eine gute Veranstaltung ist, ist am 9. Oktober im Rathausfestsaal, wo wir zwei Wissenschaftler, den Professor Rohler von der TU Dresden und Professor Borchardt von der FH Erfurt eingeladen haben, um zu neuen Baumarten für Erfurt zu sprechen.
Also das sind ja zwei Koryphäen auf dem Gebiet. Ja.
Genau. Also genau das, wo wir es auch vorhin kurz von hatten, wie könnten zukünftige Bäume in der Stadt aussehen. Schön, dass du erstmal da warst und wir sehen uns bestimmt nicht zum letzten Mal hier.
Vielen Dank.